Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Und vielen Dank an der Stelle auch mal für das ganze Feedback so in den letzten Wochen und Monaten. Wollte ich an der Stelle nochmal anbringen. Mir schreiben ja immer Leute von euch bei Instagram und Co. Vielen Dank an der Stelle für alle, die da persönlich mal Feedback dalassen und auch Gästewünsche und Co. Freut mich immer sehr. Und auch heute bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe wieder einen spannenden Gast am Start. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt und heute mit hier in dieser Folge dabei ist. Hallo Chris Heidmann, grüß dich.
Ja, vielen Dank. Grüße zurück.
Das ist ja so, dein Name habe ich schon ja, öfter mal gesehen, gerade bei European Tour Qualifiern und Co. Auch jetzt ja, in der Vergangenheit öfter mal mit wirklich starken Leistungen am Start gewesen. Und auch wenn ich mir dann deinen Instagram-Kanal so ein bisschen detaillierter angeguckt habe und Co., ja, habe ich gesehen, dass diese Leistungen keine Ausnahmen sind, sondern eher die Regel. Du spielst ja wirklich viele, 75 plus, auch 80 plus natürlich viele. Vielleicht mal, bevor wir auf einzelne Turniere und Co. eingehen, zu dir, für die Leute, die dich auch noch nicht kennen. Wie bist du zum Dart gekommen? Und ja, wie hat jetzt so alles seinen Anfang genommen? Und vielleicht auch im Groben, wie ging es dann weiter? Wie schnell bist du besser geworden und wann hast du so richtig ambitioniert angefangen, Turniere zu spielen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus dem Fußball und hatte mit 18 so eine recht schnelle, schwere Verletzung, wodurch ich 2 Jahre draußen war beim Fußball, Schien- und Wadenbeinbruch war es. Und in der Zeit bin ich dann per Zufall mal so zum völligen Amateurturnier mitgekommen über meinen Vater, also wirklich so Kneipenturnier. Ganz einfacher Modus, also kann jeder mitspielen und so bin ich da irgendwie rangekommen. Und irgendwie habe ich da schon gemerkt, so dieses Grundtalent zu haben, sage ich mal. Und so bin ich dann irgendwie immer dabei geblieben, aber nicht so richtig auf Leistung, sondern eher so just for fun neben Fußball her. Und jetzt vor 3 Jahren habe ich das dann so ein bisschen intensiviert mit viel Training, mit vielen Mannschaften, mit vielen Ligen und Ligabetriebe und Turnieren. Und habe mich da relativ schnell wieder reingesteigert. Ich hatte dann irgendwann mal so die schwere Datitis-Zeit. Das hat mich dann so ein bisschen zurückgeworfen und da bin ich dann irgendwann rausgekommen und habe dann ja so peu à peu vermehrt auch die Mechanismen so dieses Profi-Circles oder PDC-Circles so ein bisschen wahrgenommen und da bin ich dann relativ schnell reingekommen tatsächlich. Aber das war so in Kürze zusammengefasst irgendwie so der Lauf der Dinge, wie ich da hingekommen bin.
Wenn du sagst, dass du dann auch relativ schnell auch bei diesen sozusagen Spaßturnieren gemerkt hast, dass da Talent vorhanden ist. Worüber reden wir da? Also, wie hast du so am Anfang gespielt? Kannst du das irgendwie festmachen in Zahlen, sodass man eine grobe Richtung hat, wie es anfangs aussah?
Also ganz zum Anfang gar nicht, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung hatte eigentlich von Statistiken und Runden und Einträgen und was da alles so gibt. Das kann ich tatsächlich gar nicht festmachen. Ich habe halt gemerkt, dass ich viele Spiele oder viele Turniere gewinne von diesen Formaten. Und so bin ich dann irgendwann fing es dann an, so mit Statistiken und im Ligabetrieb dann halt mit Shortlegs und High Finishes und so. Und daran konnte ich mich dann so ein bisschen orientieren. Aber ganz zu Anfang hatte ich da tatsächlich gar keine Messlatte oder gar keine Ahnung von.
Ja, du sagst jetzt seit 3 Jahren dann so ambitioniert, das ist ja dann auf jeden Fall völlig klar, dass da viel Talent da ist, wenn du jetzt schon dieses Niveau auch auf lange Strecken spielen kannst, dann ist es ja bei den meisten definitiv nicht so. Vielleicht mal direkt rein in dein Training dann auch. Du hast ja dann mit Sicherheit, als es ambitionierter wurde, auch dein Ehrgeiz irgendwo nochmal anders ausgerichtet, beziehungsweise auch mehr dann investiert, sowohl an Zeit als natürlich auch dann ja, an Energie, wenn man überall hinfährt und Co. Hat sich da dein Training dann irgendwie angepasst? Also hast du mehr an Bord gestanden, bestimmte Inhalte gemacht? Wie sah das aus und wie sieht es so vielleicht heute aus?
Ja, definitiv. Also das hat sich absolut gesteigert und der Ehrgeiz ist, also ich vergleiche das immer so mit Leuten, die eigentlich so trainingsfaul sind oder keine Motivation finden. Das ist bei mir irgendwie gar nicht der Fall. Also ich stehe unfassbar gerne an Bord und gehe auch wirklich erst von Bord weg, wenn ich zufrieden bin. Wie sieht das Training so aus? Also ich habe natürlich versuche ich jeden Tag irgendwas zu machen. Einfach so fürs Gefühl, dass der Schwung und die Routine drin bleibt. Das steigert sich dann mittlerweile natürlich auf ein paar Stunden oder zumindest 1, 2 Stunden am Tag hoch, würde ich schätzen. Nicht am Stück, sondern immer mal wieder. Und dann habe ich so unterschiedliche Sachen, die ich trainiere. Also ich habe auch ganz viel mit dem Kopf gearbeitet, weil ich immer ein sehr unruhiger Spieler gewesen bin in der Vergangenheit. Habe ich sehr viel mental gearbeitet, also einfach sich so auf eigene Stärken berufen und auch schlechte Phasen hinzunehmen und damit umgehen zu können. Also das Lernen zu akzeptieren und dass nicht jeder Tag gleich gut laufen kann. Und im Training selbst, ja, viel, viel Scoring trainieren, viel Checkout-Wege, also gar nicht so rein Doppel, sondern Checkout-Wege, wo der Score mit Doppel gepaart ist. Und auch ganz viel dann so gegen Bots spielen, also wo ich den Bot dann auch auf ein gesundes Level anhebe, wo ich gefordert bin und wo ich dann einfach mir den eigenen Ehrgeiz und Druck mache, dass ich dann so Spielsituationen simuliere, ne?
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du gehst dann auch beim Training sozusagen erst vom Board, wenn du auch zufrieden bist. Wie gestaltest denn du das? Weil ich selber kenne es von mir in den Zeiten, in denen ich noch sehr viel trainiert habe. Jetzt aktuell bin ich nicht so oft am Board aus zeitlichen Gründen. Aber ich hatte immer so in diesen Phasen, wo dann auch der Ehrgeiz sozusagen doll am Start war, das Problem, wenn ich einen schlechten Tag hatte, dass es mir sehr schwer fiel, einfach zu sagen, okay, heute läuft es halt mal nicht so gut, ich gehe jetzt vom Board. Sondern ich wollte dann so lange spielen, bis ich halt noch einmal das, keine Ahnung, Best of 5 hinbekommen habe, wo der Average wieder passt und so weiter. Und das hat mich dann eigentlich noch mehr frustriert. Deshalb, wie machst denn du selber das, wenn du einen schlechten Tag hast an Bord? Wie gehst du denn damit um?
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, so geht das letztendlich jedem, der irgendwie so ein bisschen Erwartungshaltung an sich selbst hat. Ich versuche dann über kleine Momente halt, ne? Also dann einfach zu sagen, bis ich eine 180 werfe und dann gehe ich vom Board, also gar nicht dann so in diesen Spielrhythmus, sondern irgendwie kleine gute Momente kreieren, wo ich dann doch zufrieden weggehen kann. Weil zwischendurch ist es halt so, dass man auch ein schlechtes Gefühl hat einfach. Und dann spielt man halt so irgendwie weiter, aber man fühlt sich unwohl oder es läuft nicht oder man hat ein schlechtes, ja, Gefühl an Bord. Aber dann setze ich mir so kleinere Ziele, also gar nicht, dass ich ein Spiel gewinnen muss oder dass der Average passen muss, sondern eher so, bis der Wurfarm sich wieder gut anfühlt quasi.
Ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man da eher irgendwie für sich was findet, was sozusagen auch realistisch erreichbar ist, auch an einem schlechten Tag, als dass man dann irgendwie nach den Sternen greifen will, wenn man gerade genau in der gegenteiligen Form ist oder einfach mal nicht konzentriert an dem Tag oder wie auch immer. Du hast jetzt auch das Thema
Absolut, ja.
vorhin in deiner Einleitung schon angesprochen mit Datitis. Das ist ja so was, weil ich ja auch schon 2, 3 Mal mit Spielern hatte im Podcast und wo ich auch weiß, dass viele, die zuhören, mit ähnlichen Problematiken zu tun haben oder hatten. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen? Einerseits vielleicht, wie das bei dir damals dazu kam oder wie es angefangen hat und auch wie du dann damit umgegangen bist und das letztendlich dann noch überwunden hast.
Ja, sehr gerne, na klar. Also ich sehe das ja auch in der täglichen Umgebung bei vielen Menschen, bei vielen Dartspielern, wo das ganz plötzlich akut auftritt. Bei mir war es letztendlich auch so. Also angefangen hat das, hab damals, also ich komme halt übers E-Darten und habe dann relativ zu Beginn, als ich angefangen habe, so ein bisschen zu spielen, habe ich in Lübeck die German Open Nord immer mitgespielt oder 2 Jahre in Folge und bin da relativ weit gekommen, war immer unter den letzten 17 bis 33 von. Ich glaube, 500 Stars noch. Und dann fing das irgendwie an, dass ich mir selber so Druck gemacht habe. Also, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist ein gutes Ergebnis in Summe, aber du bist trotzdem nicht zufrieden. Du willst mehr. Und dann durch diesen eigenen Druck, den ich mir auferlegt habe, ist es dann in irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es schlussendlich war, aber ich habe dagegen einen Bekannten vom Fußball gespielt und da wollte ich unbedingt gewinnen und auf einmal ging nichts mehr. Bei mir war es auch nicht so dieses typische nicht loslassen können. Das ist irgendwie merkwürdig eine andere Form, dass ich diesen Dart nicht mehr richtig festhalten konnte. Also ich hatte keinen Griff mehr, ich hatte keinen Halt mehr. Er ist mir entweder in der Übergabe runtergefallen oder beim Werfen so eierig angekommen, dass er runtergefallen ist. Also das war eher das größte Problem. Und das war dann so im Kopf verankert. Am Anfang ist es einmal kurz nochmal wieder weggegangen und als wenn es nie da gewesen wäre. Und dann kam es aber doppelt und dreifach zurück und dann hat es 2 Jahre angehalten, wo ich mich dann auch komplett wieder zurückgezogen habe und nur für mich gearbeitet habe. Nur zu Hause gearbeitet habe an Bord mit blutigen Händen und was weiß ich nicht, was da alles war. Also, man liebt und hasst diesen Sport dann in diesen Momenten irgendwie zugleich. Und ja, irgendwann ging es dann wieder ein bisschen weg, also als der Kopf wieder klarer wurde. Ich glaube, das hat auch viel mit Einflussfaktoren von außen zu tun, also was so im Leben noch stattfindet. Berufliche Probleme, private Probleme, alles, was so damit reinspielt. Ich kann auch nicht sagen, was jetzt ad hoc bis heute geholfen hat. Was mir definitiv geholfen hat, war auf jeden Fall einen Tennisball zu nehmen und dann gerade in meinen Reha-Maßnahmen, so, wo ich keinen Dart spielen konnte, aber einfach hinstellen, Tennisball in die Hand, gegen die Wand, fangen, loslassen. Und das war so vielleicht so ein kleiner Mechanismus, so ein kleiner Stellhebel. Aber ich glaube, das A und O ist im Kopf. Und bei mir war es so kurios, ich bin ja Behördenmensch, ich sitze im Büro und schreibe viel und habe einen Stift halten können. Und in dem Moment, wo mir in den Kopf gekommen ist, so, wieso kannst du einen Stift halten und schreiben, aber einen Dart nicht? Ist mir tatsächlich der Stift aus der Hand gefallen. Also ganz kurios irgendwie, wo man sieht, wie der Kopf eigentlich so, ja, sich selber so einen Streich spielt, ne?
Ja, Wahnsinn. Also ich finde es auch sehr interessant, weil mit allen, mit denen ich bisher über diese Themen gesprochen habe, die auch selber betroffen waren, die haben mir auf jeden Fall alle immer gesagt, dass es mit Druck, den man sich selber macht, zusammenhängt. Also das scheint ein sehr zentraler Punkt, auch wenn das Symptom dann sozusagen immer auch anders verläuft und auch jeder andere Wege vielleicht zurück hat, aber dieser Thema, sich selbst Druck zu machen und hohe Erwartungen an sich selbst zu stellen, scheint was zu sein, was sich durch all diese ja, Bilder dann sozusagen durchzieht und was irgendwie jeder als Problematik hat. Und man muss ja auch sagen, das geht ja in unserem Sport extrem schnell. Du spielst mal eine Woche 5 Tage hintereinander sehr gut und dann denkst du, das ist dein Standard und bist immer unzufrieden, wenn es da drunter liegt. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also wahrscheinlich hast du dann selber auch ein Stück weit dich damit auseinandersetzt, welche Erwartungen du dir selber gibst und was doch realistisch ist, oder?
Ja, also eher so diesen Spaß wiederfinden, weil mir hat man damals immer gesagt, so hab doch einfach wieder Spaß am Darten. Und wie gesagt, ich kann daran keinen Spaß haben, wenn ich, das ist so, als wenn ich Fußball spiele und 8 Eigentore jubel. Ich habe da keinen Spaß dran, wenn ich etwas mache, was nicht so läuft, wie ich mir es vorstelle. Und über diesen Weg habe ich dann irgendwie wieder so ein bisschen versucht, so an der Basis zu arbeiten, wieder den Spaß zurückzufinden. Also gar nicht, also angefangen habe ich wieder einfach ohne Leistung. Leistungsdruck, also einfach, dass die Darts wieder dahin fliegen, wo sie hinfliegen sollen, so zumindest in die grobe Richtung. Und so habe ich angefangen. Und dann verfiel ich natürlich relativ schnell wieder in dieses: Oh, es läuft wieder gut, ich will wieder. Und da muss man dann immer so eine Balance finden mit nicht zu viel Druck machen, also diese Entspanntheit und Lockerheit an den Tag legen, aber auch Momente akzeptieren und parallel aber trotzdem irgendwie Level spielen zu wollen. Ich glaube, dazwischen ist so ein schmaler Grat und das muss man irgendwie sich selber so antrainieren und aneignen. Ist unfassbar schwer. Also gibt, glaube ich, kein Patentrezept dafür, sich das irgendwie anzueignen. Ist, glaube ich, ganz viel irgendwie im Kopf klar sein und Zielsetzungen mit schlechten Momenten dann auch mal abgleichen und abhaken zu können.
Ja, guter Aspekt auf jeden Fall nochmal. Ja, du hast das Thema aber mehr oder weniger dann für dich überwunden und mit der Zeit sozusagen geschafft, dass alles wieder läuft und du ja dann noch so ja noch ein neues Hoch entwickelt hast. Also du bist ja trotzdem dann besser geworden mit der Zeit. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr viel wert. Und ich glaube, auch wenn irgendwann mal wieder irgendeine Situation kommt, geht man dann damit wahrscheinlich auch ganz anders um. Und kann damit sozusagen viel besser und entspannter irgendwie auch umgehen und dann nicht in diese Panik verfallen, die man natürlich am Anfang mit Sicherheit hat, wenn irgendwas nicht mehr so läuft, wie vorher gelaufen ist und selbstverständliche Dinge auch nicht mehr funktionieren. Wie ist denn das für dich? Du bist ja dann quasi zurückgekommen, auch mit diesem neuen Selbstbewusstsein. Du hast ja gesagt, 2 Jahre hast dich fast zurückgezogen, also das ist ja auch wirklich eine lange Zeit. Ist es dann so gewesen, als du wieder die ersten Turniere richtig gespielt hast und so, dass da so eine Leichtigkeit dann drinne war für dich wieder, auch jetzt zusammenhängend mit dem Spaß, oder kam dann wieder so ein bisschen, sobald sozusagen dieser Wettkampf kam, so die alten Muster durch und du musstest da aktiv gegenarbeiten?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, am Anfang, ich habe dann erstmal wieder mit dem Ligabetrieb angefangen. Das lief dann schon wieder relativ normal, aber jetzt auch nicht herausragend gut, aber so normal, dass man wieder Spaß dran hatte. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Turnier wieder gewonnen, wo ich dann wirklich also Freudensprünge gemacht habe, weil das war so ein ungekanntes Gefühl, was wieder entdeckt wurde. Und dann von dem Moment an ging es irgendwie wieder nur noch steil bergauf. Und zwischendurch, wenn man dann so mit seinem eigenen Spiel, also ich habe ja schon meine eigenen, also ich spiele grundsätzlich gegen mich selbst und wenn ich mit meinem Spiel nicht zufrieden bin, egal ob ich gewinne oder verliere, dann hadere ich mit mir. Und das war in gewissen Momenten dann halt zu doll, also wo ich mich selber richtig kaputt gemacht habe. Und da muss man dann halt so eine Balance finden oder so einen Mechanismus finden, damit umgehen zu können und das auch abhaken zu können, beziehungsweise ja einfach die Resultate sehen und nicht die Statistiken dahinter. Weil jeder Dartspieler kennt es ja. Also du kannst fünf gute Legs spielen und das eine Leg spielt zu schlecht, dann reißt es den Average runter. Und schlechte Doppelquote reißt den Average runter. Also das sind ja immer nur Richtlinien, aber sagt ja nichts über das grundsätzliche Spiel aus dann in dem Moment. Und das muss man sich dann immer wieder vor Augen führen. Aber so grundsätzlich die Turniere laufen mal so, mal so. Mal habe ich diese nötige Leichtigkeit, wo es alles von sich läuft. Und dann hat man dieses eine Dreckspiel drin, sag ich mal, was man irgendwie überlebt hat, wo man eigentlich schon raus war, was man überlebt hat. Und dann kommt so irgendwie die zweite Luft und auf einmal läuft alles von selber. Aber sobald dieses kritische Spiel kommt, ist man natürlich schon nicht in seiner Wohlfühloase und nicht in seinem, ja, also nicht in dem Faktor, wo man sich unbedingt wohlfühlt. Und da muss man halt irgendwas machen, ob es ruhig bleiben ist oder sich einmal irgendwie anschreien oder motivieren, irgendwas machen, um dann dieses Spiel zu überleben quasi, ne?
Hast du da für dich Aspekte gefunden, sei es irgendwelche Routinen oder auch, wir hatten ja hier im Podcast schon alles von Atemübungen über Kaugummi kauen, über irgendwelche Mantren. Also da hat ja jeder Spieler so seine Sachen und das finde ich immer ganz interessant, weil da auch sozusagen die Zuhörer sich was abgucken können und dann auch Dinge selber ausprobieren können. Gibt es da für dich Sachen, die du jetzt so gelernt hast über die Jahre, die im Turnier auch in Drucksituationen und Co. dir helfen, wieder in den Fokus zu kommen oder vielleicht auch vorm Spiel, um mit der richtigen Stimmung reinzugehen? Hast du da irgendwelche kleinen, sag mal, Tipps, die du mitgeben kannst?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe sehr viele Routinen. Also ich glaube, ich bin da irgendwie so gepolt, dass ich so ein kleiner Monk bin da auch. Also so bei mir müssen alle Sachen gleich liegen. Bei mir muss das Handtuch immer dabei sein. Ich habe mir angewöhnt, das Handy aus der Tasche zu legen, in den Flugmodus zu schalten während der Spiele oder während des Turniers. Habe mir dann irgendwie angewöhnt, so einen kleinen mentalen Anker irgendwie zu setzen. Ich habe meine ganzen Ersatzteile, also ich habe immer alles dabei. Ich gehe nie blank ans Board, sondern es liegt alles da. Vorm Spiel dann immer gerne Musik noch ein bisschen zum Hochfahren, um diese Grundaggressivität ins Spiel mit reinzunehmen oder diese Motivation mit ins Spiel zu nehmen. Ja, und dann habe ich halt mein Handy auch immer so da liegen. Und wenn ich dann so in diese kritischen Phasen komme, wo ich merke, ich werde unruhig, habe ich mir sowas aufs Display gelegt, wo ich dann einfach nur einmal rauf tippe. Da kommen ja keine Nachrichten durch den Flugmodus, aber wo ich dann ja, so ein paar Anker gesetzt habe, so wo ich dann wieder besonnen werde. Ne? Also zum Beispiel stay strong, stay focused, und dass ich an meine Stärken glaube. So kleine Anker, die habe ich mir da schon gesetzt. Und ich glaube, da kann man ja auch reihum die ganzen Spieler durchgehen, auch im Profi da sein. Ich glaube, irgendjemand oder irgendwie hat jeder immer so seinen kleinen Anker, den er sich setzt.
Das ist, glaube ich, ein echt cooler Aspekt mit dem Handy-Hintergrund sozusagen, dass man sich da was reinlegen kann, weil viele haben ihr Handy eh am Tisch auch liegen. Und bevor man dann irgendwie, keine Ahnung, von der Oma die Nachricht sieht, ob man am Sonntag zum Essen kommt oder keine Ahnung, andere nicht so interessante Sachen in dem Augenblick, ist das vielleicht ein ganz guter Aspekt, dass man da diesen Bildschirm, wenn man ihn dann eh da hat, gleich nutzt, um sich damit wieder zu fokussieren. Generell ist es ja, finde ich, so ein Ding beim Dart, merkt man es extrem noch krasser als in vielen anderen Sportarten, dass man diesen Flow-Zustand irgendwie erreichen muss, um für sich selbst sein bestes Spiel ans Board zu bringen. Also, dass man wirklich über wenig Dinge nachdenkt und einfach nur noch wirft wie so ein Automatismus. Hast du da irgendwelche Sachen, wo du sagst, jetzt, wenn du willst, heute ist Turnier oder vielleicht auch schon einen Tag vorher, morgen ist Turnier? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hilft dir generell erstmal reinzufinden in so einen Tag? Oder gehst du ins erste Spiel rein und sagst, je nachdem, wie da läuft, gucke ich, wie der Tag weiter verläuft? Wie ist da so deine Einstellung?
Nee, also grundsätzlich halt Musik vorweg. Und ich bin so ein Spieler, ich habe das unfassbar gerne, dass ich sobald die Türen öffnen, bin ich auch da. Also ich bin Punkt an dem Moment, wo die Türen öffnen, bin ich auch da. Dass ich richtig schön lange Zeit habe, mich einzuspielen und gewisse Pausen einbauen kann. Also immer dieses wieder hochfahren, wieder runterfahren, entspannen, anspannen. Das mache ich ganz, ganz gerne. Und dann, um in diesen Flow reinzukommen, gibt es, glaube ich, relativ wenig Mechanismen. Das muss irgendwie zusammenkommen. Also mir fällt Jetzt zum Beispiel am Wochenende habe ich mich eigentlich gar nicht gut gefühlt. Ich habe gute Leistung gebracht, ja, aber ich habe mich eigentlich nie, außer im ersten Spiel gegen Liam, da habe ich mich noch gut gefühlt. Da war ich echt zufrieden an Bord mit allem. Da war ich so in meinem Fokus drin, aber danach bin ich da irgendwie nicht wieder reingekommen, obwohl ich gut gespielt habe. Also mir fällt das bei mir selber mal auf, wenn ich dem Gegner beim Darten zugucke oder abschweife, wenn ich dann so mich umgucke und gar nicht so richtig so im Fokus drin bin. Also bei mir ist Idealzustand, wenn ich nur bei mir bin, wenn ich weggehe vom Board, nur meine Darts angucke, auf den Fußboden gucke und gar nicht gucke, was der Gegner macht und dann wieder dran bin und dann immer wieder diesen Ablauf, ne? Nur auf sich, auf seinen Score gucken und gar nichts auf irgendwas anderes einlassen. Sei es, ob da Leute drumherum stehen, also gar nichts auf nichts einlassen. Ein, zwei Sachen können helfen, wenn man so Begleitpersonen dabei hat, ob es ein guter Freund ist, ein guter Dart-Buddy oder die Freundin, was auch immer, dass man da noch so mit Blickkontakten und so viel rumhantieren kann. Also das kann dann auch noch mal helfen, um in diese Phase reinzukommen, ne?
Ja, immer wieder spannend, wie das auch jetzt bei Spielern auf deinem Niveau am Ende wirklich so Details sind, die da schon sehr viel entscheiden, auch in den Spielen. Also das ist ja beim Dart wirklich extrem, was für Kleinigkeiten am Ende darüber entscheiden können, ob so ein Spiel wirklich positiv verläuft oder nicht. Ich habe jetzt hier, wir sind glaube ich in Folge 62 oder so, wenn ihr das jetzt hier hört. Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, wie doll der Fokus auf diesen mentalen Angelegenheiten liegt bei uns im Sport. Also man kann es ja nicht genug immer wieder betonen, wie wichtig diese mentalen Bereiche sind und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Du hast jetzt auch schon das Spiel angesprochen gegen Liam Mendel-Lawrence und das waren, glaube ich, ja auch European Tour Qualifier. Wie sieht es bei dir aus, so jetzt, wenn du gerade auf dieses Jahr guckst, und dann vielleicht auch so ein bisschen perspektivisch in die nächsten ein, zwei Jahre? Was sind so deine konkreten Ziele? Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, das habe ich fest im Plan, dass ich das gerne mal erreichen wollen würde?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe ja dieses Jahr das erste Mal die Q-School gespielt. Auch da war ich sehr gespannt darauf, wie ich darauf reagiere. Ich hatte vorher nur die German Masters so als ansatzweisen Vergleich. Und wenn ich das so vergleiche, German Masters jetzt vor einem Jahr, das ist ja ungefähr ein Jahr her, wie ich da noch mit gewissen Situationen überfordert war, wo ich jetzt total routiniert mit umgehe, dann merkt man schon, was man in einem Jahr für Sprünge machen kann. Und ja, die Q-School, ich bin da in die Halle reingekommen und ich dachte, mich wären die blauen Wände von dieser PDC erschlagen. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich bin ans Board gegangen, habe in den ersten 5 Minuten, glaube ich, 380er gespielt. Also ich habe mich rundum wohl gefühlt. Hatte dann natürlich ein bisschen Lospech, aber grundsätzlich habe ich mich da echt wohl gefühlt und auch zufrieden gewesen. Da hätte ich ja Liam auch schon rausnehmen können. Schrägstrich müssen. War ein bisschen komisches Spiel. Hat er dann noch gedreht. Und mit dieser Q-School hat man die Host Nation Qualifier ja mit drin. Und das waren jetzt 6 an der Zahl, an 2 Wochenenden letztendlich. Also 4 Qualifier spielt man an einem Wochenende. Das war vor 2 oder 3 Monaten. Also 2 Turniere pro Tag. Und das war ja für mich Neuland. Da habe ich mich tatsächlich. Da war ich richtig nervös vor meinem ersten Spiel, vor dem ersten Turnier. Das kannte ich so nicht, auch nicht von der Q-School. Also es war irgendwie nochmal gefühlt Next Level, weil da war alles, was gut ist, lief da rum. Also da weiß man schon, was auf einen zukommt. Und damit bin ich super gut umgegangen und habe dann ja gleich in meinem zweiten Turnier das Finale erreicht, also das Boardfinale, letzte 8. Und da geistern einem dann schon Sachen durch den Kopf durch. Das war der Qualifier für München. Und ich habe gegen Kevin Troppmann gespielt und ich bin super gut reingestartet. Das Einwerfen fühlte sich unfassbar gut an. Und da habe ich echt gedacht, so, du gewinnst das Ding hier heute und stehst in ein paar Wochen über Ostern, nicht auf dem Freitagabend, sondern schön Primetime, auf dem Samstag, volle Hütte, wirst du da auf die Bühne gecallt. Und dann geistern dir da echt schon so ein paar komische Gedanken durch den Kopf durch. Also es war dann, also da hat man sich schon, ich sage immer so süffisant in meinem Freundeskreis, da überlegt man sich dann schon, ob man eine Windel einpackt. Aber das sind halt dann so Ziele, das will ich dann schon erreichen, irgendwie mal zumindest da in diesen Formaten und Levels mithalten. Und ich glaube, die Ziele muss man auch haben, sonst braucht man da gar nicht antreten. Und ich habe mir bewiesen, dass ich da gut mithalten kann. Muss natürlich trotz alledem viel zusammenkommen. Da sind ja unfassbar gute Spieler und ich sage auch immer, unsere deutsche Dichte ist unfassbar gut. Wir haben richtig viele gute Leute. Und dann muss natürlich so ein Sahnetag mit Auslosungsglück und A-Game und der andere vielleicht auch das B-Game haben. Da muss vieles zusammenkommen, aber grundsätzlich ist das schon ein Ziel, was ich mir setze und was ich habe. Und ich glaube auch, ich war im Nachgang gar nicht so traurig, weil ich glaube, der erste Qualifier, den man spielt, das gleich zu schaffen, das wäre, glaube ich, zu schnell. Also ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich es meine, aber wenn ich, also man muss ja dann vieles aushalten können. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt spielst du das erste Mal Bühne, und du kriegst dein Level, was du von dir gewohnt bist, da irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht an den Tag geht, dann kommen ja auch die ein oder anderen Hater um die Ecke und sagen, wie hat der Trottel das denn geschafft? Also ich glaube, für die Entwicklung ist es besser, Step by Step, als das von jetzt auf gleich mit 100% zu schaffen. Von daher bin ich über die Entwicklung, die ich jetzt habe, seit diesem Jahr total zufrieden. Und auch jetzt mit dem Wochenende kann ich echt zufrieden sein eigentlich. Gegen Liam, weiß nicht, das mit 86er Average rauszugehen. Also das hat sich zwischendurch angefühlt, als wenn der Magnet irgendwie im Dart hat. Der hat unfassbar gut gespielt und der kann das ja auch. Beim letzten Mal habe ich ihn rausgenommen, jetzt hat er mich rausgenommen. Und im zweiten Qualifier dann musste ich ja gegen Pascal Ruprecht, Tourcard-Holder. Der hat bis zum 5-0. Ich stand, glaube ich, bei 91, 92 bis zum 5-0, ohne einen Dart auf Doppel zu haben, glaube ich. Und er spielt irgendwie 130 und nachher geht er raus mit 102. Also das hat sich angefühlt wie eine Walze, aber da kam bei ihm halt alles zusammen in diesem Spiel. Und ich habe nicht mal schlecht gespielt, aber das sind dann halt so Momente, da kann man ja nicht mal böse sein. Also das ist dann halt so, das muss man akzeptieren. Und da muss man draus lernen. Und dann ist schon das Ziel, das war ja die Ursprungsfrage, was für Ziele. Also da habe ich schon Bock drauf. Und Step by Step da, European Tour irgendwie mal mitzunehmen oder größere Events mitzunehmen, sich dafür zu qualifizieren und über die Q-School Erfahrung zu sammeln. Das sind schon Ziele, ja.
Ja, ist ja auch definitiv realistisch. Wir drücken natürlich alle die Daumen, aber alleine das Finale zu erreichen, direkt im ersten Block sozusagen, ist ja schon mal was, wo man sehr stolz sein kann und natürlich viel, viel Selbstbewusstsein draus ziehen. Und man muss sagen, dieses Boardfinale sozusagen, ist ja bei ganz vielen Spielern so, dass sie da das erste Mal nicht gewinnen. Also das ist ja, weil da eben genau diese Gedanken kommen, das haben mir schon sehr viele hier erzählt im Podcast, dass dann in den entscheidenden Momenten sozusagen dann die Hand ein bisschen doll wackelt. Und daher glaube ich auch für die Entwicklung mit Sicherheit ganz gut, dass es nicht direkt geklappt hat, sondern man erstmal das Selbstbewusstsein mitnimmt und dann vielleicht beim nächsten Mal richtig zuschlägt. Und das Niveau, was du angesprochen hast, diese Breite, das finde ich auch wirklich unglaublich, weil wenn ich alleine überlege, wie viele Spieler ich noch so kenne, persönlich aus dem Bereich jetzt Mecklenburg oder Brandenburg, die auch so an guten Tagen mal eine 75 bis 80 Turnierschnitt spielen können und die noch nie bei der Next Gen oder irgendwo waren, sondern quasi nur irgendwo regional bei sich spielen. Wenn die alle auch noch mal hinfahren würden, hätten wir in Deutschland wahrscheinlich wirklich, wenn mal alle da sind, also ich weiß nicht, ich würde denken, irgendwas zwischen 500 und 1000 Leute wahrscheinlich, die so eine 75 bis 80 Tagesschnitt durchspielen können mittlerweile.
Ja, also stimme ich dir zu. Also das ist unfassbar und ich glaube, da wird auch noch viel auf Deutschland zukommen. Also ich glaube, das muss noch professioneller werden. Aber ich glaube, insgesamt ist da Deutschland richtig gut aufgestellt. Und mich freut das ja auch zu sehen. Also ich unterstütze auch alle anderen. Also es gibt ja so ein paar Leute, die anderen nichts gönnen, aber ich gönne es jedem. Und ich schreibe dann auch immer nette Nachrichten, also dass die auch dann von der Dart-Szene selbst positives Feedback bekommen. Das jetzt gerade bei Hausi. Ich fand also das ist ja auch unfassbar schön zu sehen, dass ein Spieler, der das Jahr über vielleicht zwischen 60 und 100 alles gespielt hat und der dann da auf die Bühne raufgeht und das ganze Publikum ihn anheizt und dass der dann nochmal sein Level, also der hat ja unfassbar geile Darts gespielt und das, man muss, glaube ich, auch für die Bühne gemacht sein und das ist so ein Schindler, das ist auch so ein Hausotter, also der hat unfassbar gut gespielt und es war einfach schön zu sehen, ne? Dass solche Spieler, die dann quasi nach längerer Zeit mal wieder da landen, dann auf punktgenau ihr Level abrufen können. Und ich finde, alle Qualifier, die wir diesmal hatten oder dieses Jahr hatten bis jetzt, haben ihre Sache unfassbar gut gemacht. Und das freut mich zu sehen für Darts Deutschland. Ich glaube, da kommen gute Zeiten auf uns zu. Und auch, dass Max Hopp jetzt wieder so in Form ist. Ich kenne ihn schon so lange. Also das ist einfach nur schön zu sehen. Und ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind.
Hat, glaube ich, auf jeden Fall auch. Und ja, mit Max, das hat mich auch extrem gefreut. Also gerade auch diese Player Championship-Saison, die er jetzt spielt, mit so vielen guten Momenten. Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, waren auch wieder heute zwei European Tour Qualifier für die Tourcard Holder. Da ist er zweimal im Finale quasi leider rausgegangen. Aber hat auch da wieder alles 90 plus gespielt. Also das Niveau ist wirklich richtig stark bei ihm mit tollen Momenten und so. Also ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich glaube, da freuen wir uns alle besonders toll, nachdem sozusagen, wie weit er eben mal schon runtergerutscht ist für seine Verhältnisse, sich dann so zurückzukämpfen. Chris, wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende. Ich mache es ja immer ganz gerne so, dass ich als letzte Frage stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest zu der Zeit, wo du quasi gerade anfängst, ambitioniert Stil da zu spielen, welchen Tipp würdest du dir aus deiner heutigen Sicht mit all der Erfahrung mit auf den Weg geben selber?
Gute Frage. Boah. Hättest mich mal briefen können,
Soll ja spontan kommen, die Antwort. Ist nämlich eine Frage, glaube ich, die immer sehr schwierig ist, weil schwierig ist, das auf eine einzige Sache zu reduzieren.
Ja, genau, vollkommen richtig. Also ich glaube schon, dass der Haupttipp, also den ich mir geben würde, wenn ich so ein bisschen rückblicke, ist einfach diese sich selbst, also an sich selbst glauben. Am meisten an sich selbst glauben, zu wissen, was man kann, das versuchen umzusetzen und an sich glauben und wenn schlechte Momente kommen, sich nicht zerfleischen oder kaputt machen oder zweifeln. Jeder kennt das ja, oh, was mache ich hier eigentlich? Kannst du jeden von der Straße holen, der kann das besser. Das darf man halt nicht machen, sondern man muss an sich fest glauben und hart trainieren. Also nichts kommt, glaube ich, von alleine. Man kriegt nichts geschenkt, das ist im Leben nicht so und das ist auch am Dartboard nicht so. Musst hart dafür arbeiten, dass du irgendwie ein Level erreichst, egal ob es mit dem Kopf arbeiten ist oder am Board arbeiten ist. Ich glaube, das sind so die Tipps, die ich mir geben würde und auch allen anderen.
Ja, sehr guter Aspekt nochmal, der Umgang mit sich selber sozusagen im Groben, da auch mal ein bisschen milde und sanft mit sich selbst vielleicht zu sein, und einen auch selbst so zu behandeln, wie man vielleicht einen guten Freund behandeln würde und nicht gegen sich selber, so, ja, wütend und hart zu arbeiten, das kenne ich nämlich selber auch und wahrscheinlich sehr viele, die zuhören. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank für deine Zeit und natürlich auch für eure Zeit beim Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche und wie immer geht das Schlusswort natürlich an den Gast.
Ja, ich möchte mich auch ganz recht herzlich bedanken. Ich habe dir im Vorwege schon gesagt, also ich finde so eine Formate total spannend und gut. Und alles, was den Dartsport fördert, muss auch unterstützt werden und auch gefördert werden. Von daher vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank an die Zuhörer. Ich freue mich auf die gewissen Turnieren, den einen oder anderen oder die ein oder andere wiederzutreffen. Und ich bin da ganz offen und zugänglich. Mich kann auch jeder anschreiben. Ich bin da wirklich offen und zugänglich, transparent. Dafür stehe ich. Und von daher, wir als Darter oder in der Dart-Szene sollten zusammenhalten. Die Welt ist schlimm genug in der Entwicklung und Dart ist ein guter Ausgleich und wir halten zusammen.
Sehr schönes Schlusswort. Danke euch. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.